Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit der Reihe Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Heute geht es um das Laster der Gottvergessenheit und Tugend der Heiligkeit. Falls Sie jetzt versucht sind abzuschalten, weil Sie sagen, heilig wollen Sie nicht werden oder Sie finden es sogar vermessen, nach Heiligkeit zu streben, dann sei gesagt, dass Sie doch bestimmt daran interessiert sind, ein zufriedenes Leben zu führen, im Einklang mit sich selbst, mit Ihren Mitmenschen und dann vielleicht auch noch mit Gott. Und damit sind wir auch schon bei dem Laster, um das es heute geht, die Gottvergessenheit. Dabei wollen wir nicht schimpfen über eine Welt, die Gott scheinbar nicht kennt. Nein, es wird uns um unseren inneren Irrtum gehen, der sagt, Gott gibt es doch gar nicht, denn er kennt und sieht mich nicht. Und ich sehe ihn auch nicht. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu den Visionen der heiligen Hildegard von Bingen sagen. Hildegard von Bingen lebte in der Zeit von 198 bis 1179, also vor rund 900 Jahren. Sie war ein eher schwacher und kränklicher Mensch, schon von Kindheit an, also sie kannte sicherlich Krankheit und Leid. Und seit ihrer Kindheit hatte sie die innere Schau. Mit 15 Jahren wurde Hildegard von Bingen dann schmerzlich bewusst, dass andere Menschen ihre Visionen nicht sehen und erleben konnten. Bis zu ihrem 43. Lebensjahr hat sie nie mehr darüber gesprochen, bis Gott ihr selbst sagte, sie solle die Visionen aufschreiben. Und daraus sind dann drei große Visionsschriften der heiligen Hildegard von Bingen entstanden. Und in einer der Schriften mit dem Titel Liber Vitae Meritorum, also dem Buch der Lebensverdienste, sind die Tugenden und Lasterpaare entnommen, über die wir hier bei Radio Horeb jeden Monat mit der Hildegard-Kennerin Hildegard Strickerschmidt sprechen. Sie ist uns aus Bingen zugeschaltet, also nicht weit weg von dem Wirkungsort der heiligen Hildegard von Bingen. Und ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Frau Strickerschmidt.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Sagen Sie uns doch bitte noch etwas zu den Visionen der heiligen Hildegard von Bingen, weil für viele Menschen ist es ja doch immer wieder auch befremdlich, wenn sie davon hören. Wie wurden denn Ihre innerlichen Schauen damals vor 900 Jahren aufgenommen?
Ja, zunächst genauso wie heute, nämlich mit Befremden, mit Ablehnung, mit dem Hinweis darauf, dass die Frau ja wohl etwas geistesgestört sei. Es war damals wie heute. Es hat sich in der Welt nicht grundlegend viel verändert, nur die äußeren Verhältnisse. Hildegard betont ja immer wieder, dass sie mit den inneren Augen, mit den Augen ihres Herzens sieht, mit den inneren Augen hört. Mit dem Schauen, dem inneren Schauen, da kennen wir in der heutigen Psychologie den Begriff des eidetischen Phänomens. Das heißt, es gibt Menschen, die sehr schnell und sehr viel in Bildern schauen. Und dazu darf gesagt werden, dass wir alle diese Fähigkeit haben, nämlich zum Beispiel im Traum schauen wir in Bildern, die Märchen erzählen in Bildern. Und die Heilige Schrift spricht sehr, sehr viel in Bildern, ist eine anschauliche Ebene, um Erkenntnisse auszudrücken. Und Hildegard hat offenbar in hohem Maße diese Fähigkeit besessen. Sie sagt, ich sehe nur mit meinem inneren Auge bei offenen äußeren Augen und Ohren. Es waren keine Halluzinationen, keine Schizophrenie, sondern innere Bilder, die sie, wie sie sagt, ihr von Gott eingegeben wurden zur Erkenntnis der ewigen Wahrheiten von Kosmos, Welt, Mensch, Gott, Natur. Mhm. Man kann, ich denke, nur darüber sprechen, wenn man sich einmal angeschaut hat, was dabei herauskam. Ist das das Werk einer Geisteskranken oder sind es wirklich überzeitliche Wahrheiten? Das kann jeder nachprüfen. Und Hildegard betont immer wieder, dass ihr der innerste Sinn der Heiligen Schriften dabei aufgegangen ist. Also sie interpretiert die Heilige Schrift.
Weil viele Menschen stellen sich ja auch immer wieder die Frage, wie können wir sicher sein, dass die Visionen wirklich von Gott kommen und auch ernst zu nehmen sind?
wie gesagt, jeder hat die Möglichkeit, wenn er ihre Schriften anschaut und liest, sie zu vergleichen, zum einen mit der Heiligen Schrift, zum anderen mit unserem heutigen Wissen und mit unserem gesunden Menschenverstand. Ist das wirklich etwas, was von Gott kommen kann, oder sind es Irrlichter einer Geisteskranken? Das kann jeder selbst entscheiden.
Gut, nun möchten wir uns auch immer gerne darauf verlassen, was die Oberen der Kirche dazu sagen. Wie hat denn damals eigentlich der Bischof auf die heilige Hildegard reagiert?
Ja, der hat ja auch...
Der Papst,
der nach ihrem Tode wurde das Heiligsprechungsverfahren eingeleitet. Und Papst Gregor IX. Hat geschrieben, wir wollen, dass diese Schriften, die offensichtlich vom Heiligen Geist stammen, der ganzen Kirche bekannt gemacht werden. Leider ist dieser Wunsch des Papstes bis heute noch nicht in Erfüllung gegangen. Er war also als Papst überzeugt, dass diese Schriften von Gott eingegeben sind.
Das müssen Sie uns erklären. Was heißt das, dass sie es nicht in Erfüllung ging? Denn die heilige Hildegard hat doch im heiligen Kalender im September schon ihren Gedenktag.
Sie steht auch im Martyrologium, im Heiligen Verzeichnis der Kirche, ist also eine anerkannte Heilige der Kirche, obwohl damals das Heiligsprechungsverfahren nicht zu Ende geführt wurde. Und wir wissen nicht ganz genau, wann, aber irgendwann im 14. Jahrhundert wurde offenbar Hildegard zur Heiligen erklärt. Sie fand eben dann im 1584 Eingang in das Verzeichnis der Heiligen der Kirche und sie hat eine eigene heilige Messe an ihrem Sterbetag. Aber damit ist es auch schon getan. Ihre Schriften wurden nicht bekannt gemacht und sie sind heute noch nicht bekannt, leider eben auch nicht in der Kirche. Und es wäre für die heutigen Menschen und für unsere Theologie, denke ich, sehr, sehr wichtig, sich einmal diese Schriften der Hildegard anzuschauen, wie es Papst Gregor IX. Im Jahre 1228 gewünscht hat.
Heute geht es uns um Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Sie hat 35 Tugenden und Lasterpaare gesehen vor ihrem inneren Auge in ihren Visionen. Damit wir dem Ganzen näher kommen, wie waren denn die Visionen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sie die Paare gesehen, Frau Stricker-Schmidt?
Sie hat diese Negativhaltungen, die als Laster bezeichnet werden, heute ein nicht mehr sehr gebräuchliches Wort, wir sagen lieber Negativeinstellungen, diese Negativeinstellungen hat sie als Gestalten gesehen, zum Teil als schreckliche Gestalten, ja, zum Teil schon als entstellte Menschen oder dann auch Tiere, entstellte Tiere, die sie ganz genau beschreibt. Die Tugenden hat sie in diesem Buch nicht gesehen, nicht beschrieben. Sie hörte nur die Stimme dieser Positiveinstellungen, die aus einer Sturmwolke vor dem Munde Gottes ertönen.
Tiere gesehen oder Sie sagten Gestalten, aber war auch die Tugend auch dann eine Gestalt?
In ihrem ersten Buch, dem Civias, hat sie wunderschöne Gestalten gesehen, als Tugenden, schön gekleidet mit ja hellen oder leuchtenden Gewändern, mit irgendwelchen Insignien. Aber in ihrem Buch der Lebensverdienste werden die Tugenden nicht beschrieben, sondern da hört sie nur die Stimmen.
Okay, genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal herausarbeiten, weil das werden wir jetzt nämlich auch hören, wenn wir über die Gottvergessenheit und die Heiligkeit sprechen. Aber bevor Sie uns vielleicht die Stimmen und die Gestalten vorstellen, vielleicht einfach auch nochmal als Vorspann, was tun wir denn im normalen Volksmund, wenn wir sagen, oh, der ist ja von Gott verlassen? Was verstehen wir darunter?
Zunächst mal würde ich sagen, es ist ein trauriger, armer Mensch, wenn er sogar von Gott verlassen ist, nicht nur für den Menschen, ist es ein sehr, sehr armer Mensch, geistig sehr arm, traurig und, ich würde auch sagen, verzweifelt. So stelle ich mir das vor. von Gott verlassen sein. Aber hier geht es nicht darum, dass jemand von Gott verlassen wird, sondern dass er Gott vergisst. Mhm. Jemand, der Gott nicht mehr in sein Leben hineinnimmt, für den Gott einfach nicht mehr existiert. Er sagt, es gibt keinen Gott. Und das ist ja sehr, sehr alt. Das steht im Alten Testament schon. Es gibt keinen Gott, sprechen die Spötter am Tor. Also diese Menschen, die Gott vergessen, nicht wahrhaben wollen, die gibt es offenbar, seit es Menschen gibt.
Und vielleicht könnte man auch für den einen oder anderen das auch übersetzen, damit es gibt auch keine Liebe unter den Menschen.
Ja.
Weil wenn es Gott gäbe, würden die Menschen ja gut miteinander umgehen.
Das, zumal wir als Christen ja glauben, dass Gott die Liebe ist.
Genau.
Und wenn ich Gott vergesse, dann vergesse ich die Liebe, dann habe ich keine Rücksicht, dann kenne ich nur mich und meine Egoismen. Also wenn wir dieses christliche Gottesbild haben, und wir haben es ja, dann stimmt das, was Sie sagen, dann vergesse ich auch die Liebe.
Und da sind wir vielleicht auch an einem Punkt, wo sich auch so manch einer, der sich als treuer Christ bezeichnet, auch ertappen könnte, der sagt, stimmt, es gibt manchmal Momente in meinem Leben, da fühle ich mich einfach nicht geliebt.
Ja.
Geliebt von der Welt, geliebt von den Menschen und, wenn man ganz tief geht, auch irgendwie nicht geliebt von Gott, weil dann, Pünktchen, Pünktchen, würde das und das ja nicht geschehen.
Ja.
Wie hat denn jetzt nun die heilige Hildegard von Bingen die Gottvergessenheit wahrgenommen und gesehen?
Das ist eine eigenartige Gestalt, die sie da sieht. Der Kopf ist wie der Kopf einer Sterneidechse, die ich selber nicht richtig kenne. Die hat wohl verschiedene Ecken, so wie Stacheln. Und der übrige Leib gleicht einer Eidechse. Und der Körper, ja, es ist eine ganz eigenartige Figur. Kopf einer Sterneidechse, übrige Leib eine Eidechse. Es ist eigentlich keine menschliche Figur. Das heißt, wenn wir das so interpretieren wollen, es ist nicht menschlich, Gott zu vergessen. Dann verlässt man seine Menschlichkeit. So interpretiere ich das jetzt einfach. Es gibt ja Laster, die sie in Menschengestalt sieht, zum Beispiel die Sorge für das Irdische. Das ist etwas, was dem Menschen auf den Leib geschrieben ist. Aber diese Gottvergessenheit, die bringt den Menschen wohl in Gefahr, seine Menschlichkeit zu verlieren. So würde ich das interpretieren. Und sie sagte schon interessant, dass diese Laster einander bedingen. Und diese Fehlhaltung oder Negativeinstellung, die vor dieser Gottvergessenheit kommt, das ist die Trägheit. Trägheit auch in Gedanken, Trägheit in der ganzen Lebensführung, wenn ich einfach alles laufen lasse, wenn mir alles gleich ist, wenn ich mich nicht mehr anstrengen will. Das ist die Negativhaltung, die vor der Gottvergessenheit kommt. Es ist ihnen wurscht, auf gut Deutsch. Es ist ihnen gleich, machen sich keine Gedanken darüber. Es geht eben, wie es geht. Und sagen, ich bin ich und alles andere ist mir gleichgültig. Deswegen sind sie auch gleichgültig dem Gedanken gegenüber, gibt es einen Gott oder gibt es keinen. Und Hildegard sagt, die Menschen sind in ihren Gedanken und Absichten hartnäckig. Hartnäckig vom harten Nacken. Ich bin bei mir und bewege mich nicht aus mir heraus. Und dabei bleibe ich. Da kann kommen, wer will. Ich weiche davon nicht ab. Das ist mir alles viel zu mühsam, mir da irgendwelche anderen Gedanken zu machen. Und nun kommt eine weitere Folge, die beschrieben wird. Sie werden bisweilen durch Neid und Unglauben erschreckt. Der Neid auf andere denen es besser geht. Offenbar geht es ihnen nicht sehr gut mit dieser Gottvergessenheit. Und durch den Unglauben, das ist ja selbstverständlich, dass der die Gottvergessenheit begleitet. Und manchmal wissen sie nicht einmal, was sie machen sollen, so sagt Hildegard. Sie sind also innerlich sehr, sehr unsicher. Zum einen hartnäckig, zum anderen unsicher. Und sie hört diese Gestalt sprechen, weil Gott mich nicht kennt und auch ich nichts von ihm wissen will. Warum sollte ich denn von meinem eigenen Willen lassen? Denn weder will Gott mich, noch nehme ich ihn wahr. Also er ist einfach nicht vorhanden. Ja, ich sagte anfangs, dass das wohl eine Haltung ist, die schon existiert, seit es Menschen gibt. Wir nehmen sie aber natürlich heute wahr, unter den Menschen, unter denen wir leben. Früher haben wir es nicht wahrnehmen können. Ich kenne Gott nicht und er kennt mich nicht. Ich will immer nur darauf achten, wo mir eine Sache nützt und was ich selber will. Also nur auf mich selber fixiert. Man kann es negativ ausdrücken, Egoismus, Rücksichtslosigkeit. Nur was mir nützt, das existiert. Und da ich werde nur das tun, was ich einsehe und was mir gefällt. Also dieses Gefallen, wir können heute sagen, was mir Spaß macht, was mir Lust bereitet. Das weiß ich und das akzeptiere ich und mehr nicht. Der Rahmen ist also schon sehr eng gesteckt. Und dann kommt die Ablehnung aller geistigen oder religiösen Gedanken. Viele Leute schreien mir die Ohren voll, sagt diese Gestalt, von einem fremdartigen Leben, von dem ich nichts weiß und nichts höre und das mir auf jeden Fall noch keiner gezeigt hat. Ja, das geht natürlich auf die christliche Botschaft, das Reich Gottes, das Reich der Liebe, der Freude, des Friedens, das Leben, das nach diesem irdischen Leben weitergeht. Das kenne ich nicht, davon weiß ich nicht. So mancher redet auf mich ein und sagt, mach dies oder jenes. Sie weisen mich auf einen Gott hin, der das Leben ist, der mein Leben will und das mir einen Lohn bereitet, den ich irgendeinmal bekommen soll, damit ich begreifen solle, was ich zu tun habe. Andere wollen meine Lehrmeister sein und das will ich absolut nicht. Ich weiß selber, was ich zu tun habe. Und das, was die anderen Lehrmeister, sagt diese Gestalt, ja, sind wohl auch geistliche Lehrer, auch Priester, man kann auch sagen, die Kirche gemeint. Das weiß man nicht, ob das wahr oder falsch ist. Und oft halten sie ja auch selbst das nicht ein, was die anderen vorschlagen. Ja, das geht dann auf das, was Jesus auch sagt, haltet euch an das, was sie sagen, aber nicht an das, was sie tun. Dass eben das Beispiel nicht immer den Worten entspricht, das ist dann schon immer ein Angriffspunkt für die, die von Gott nichts wissen wollen. So viele Götter und Lehrmeister will ich nicht. Und der letzte Satz dieser Gestalt der Gottvergessenheit: Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist eines sicher, dass er mich nicht kennt. Also ein absolutes Lossagen, nur auf sich selber stellen, ohne Rückhalt, ohne Rückbindung, ohne Ausrichtung auf etwas Höheres. Das ist die Sprache der Gottvergessenheit. Also Hildegard moralisiert nicht. sondern sie beschreibt einfach. Sie hört diese Gestalt sprechen und gibt das so wieder, so sieht diese Haltung aus. Und nun kommt die Antwort der gegenüberstehenden Tugend, die heißt die Heiligkeit. Sie haben es am Anfang schon gesagt. Ja, mancher sagt, komm, geh weg, ich will doch gar nicht heilig sein. Das ist eine unangenehme, schwierige Geschichte. Die Leute sind ungenießbar, die Heiligen. Hier hört Hildegard die Stimme dieser Haltung, die Gott zugewendet ist. Wir sagen ja im Grunde nur, Gott ist heilig, und heilig sein heißt ja, sich in Gott hineinbegeben, ihm ähnlich werden, mit seiner bedingungslosen Liebe, mit dem lebendigen Leben, mit dem Licht. Alle diese Eigenschaften schreiben wir Gott zu. Und insofern dürfte es kein Schreckgespenst sein, liebend zu werden, lichtvoll zu werden und voll Leben zu sein. Das meint im Tiefsten die Heiligkeit. Und diese positive Haltung hört Hildegard sprechen. Und sie sagt zu diesem Laster der Gottvergessenheit: O du überstürzendes Verderben, was redest du da? Wer hat dich erschaffen und wer macht, dass du lebst? Sie erinnert diese Haltung daran, dass sie sehr, sehr kurzsichtig ist, viel zu kurz denkt. Wer hat dich erschaffen? Du hast dich nicht selber gemacht. Wer macht, dass du lebst? Jeder Mensch findet sich als Lebender vor. Kein Mensch hat sich selber gemacht. Auch unsere Eltern haben uns nicht gemacht. Es ist eine eingegebene Zeugungskraft, aber die ist nicht selbst gemacht. Wer macht, dass du lebst? Gott allein. Warum willst du absolut nicht einsehen, dass du dich nicht selbst gemacht hast? Also, diese Stimme geht wirklich zurück auf den letzten Ursprung. Und auf diese Frage kann man keine andere Antwort geben, wenn ich nicht annehme, dass es einen Gott gibt, der das Leben ist, aus dem alles Leben kommt, dann habe ich keine Antwort auf diese Frage. Dann muss ich sagen, ich weiß es nicht, und dann bin ich ganz allein auf mich gestellt. Und diese Stimme der Heiligkeit spricht weiter: Ich aber, ich rufe zu Gott und erbitte von ihm alle lebensnotwendigen Dinge. Ich sammle seine Weisungen und bleibe fest dabei. Die Weisungen Gottes, wir kennen eher das Wort Gebote Gottes, und die wurden immer mehr als Hammer, als Einengung, als Zumutung empfunden. Mir wird etwas vorgeschrieben, das ich einhalten muss, und wehe mir, wenn ich das nicht tue, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Auch dazu hat Hildegard von Bingen eine Erkenntnis bekommen. Sie sagt, die Gebote Gottes, das sind die Lebensgesetze, diese Weisungen, die Leben erst ermöglichen. Ich erspare mir an dieser Stelle die ganzen Gebote oder Weisungen einzeln durchzugehen, das kann jeder für sich einmal machen. Es sind Weisungen, die Leben des Einzelnen und das Leben in der Gemeinschaft überhaupt erst möglich machen. Und wenn wir diese Weisungen nicht einhalten, dann kann der Mensch und dann kann die Gesellschaft nicht existieren. Ich bleibe fest bei seinen Weisungen, indem ich ihn schaue und erkenne. Und dann kommt wieder eine Frage, die bei Hildegard häufig gestellt wird: Wie das geschieht? Weil ich vom Guten weiß. Ich weiß vom Guten, ich weiß, was gut ist. Und sie sagt, das weiß jeder Mensch in der Tiefe seiner Seele, weil er von Gott gut geschaffen ist. Weil ich vom Guten weiß, kann ich in geistige Höhen fliegen und bekomme eine Ahnung von Gott. Aufgrund dieses Erkennens spiele ich die Harfe des Gebetes und durch die Anbetung erkenne ich Gott. Es ist eine frohe Sache. Es ist Freude, Musik macht Freude und das kommt ganz, ganz häufig in all diesen positiven Haltungen, diesen Tugenden. Musik, Freude, Singen, Musizieren, das ist der Lohn dieser Anbetung, dieses Wissens um Gott, wo ich wegkomme von meinen eigenen Egoismen, wo ich mich der Liebe öffne. Sie sagt, in Richtung Gottvergessenheit würde ich aber die Dinge unter deinem Blickwinkel betrachten, dann würde ich mich auch abwenden von Gott. Es ist aber nicht die Erde, die den Menschen Speise und Kleidung und andere Lebensmittel schenkt, sondern Gott. Die Materie als solche kann nichts tun. Sie braucht den Lebensgeist. Zwar sehen die Menschen alles heranwachsen, aber woher und wie etwas wächst, das erkennen sie nicht. Sie wissen nur, dass es aus Gott gedeiht. Keiner könnte die ganze Menschheit und alle Zeitalter wachsen lassen. Niemand könnte auch nur das geringste Ding auf der Welt lebendig machen, außer Gott. Dadurch wird begriffen, dass Gott ist. Wenn also immer wieder gesagt wird, es gibt keinen Gott, ich sehe keinen Gott, ich höre ihn nicht, ich rieche ihn nicht, also gibt es ihn nicht, dann werden wir darauf hingewiesen, dass alles Sichtbare nur dadurch existiert, dass es Gott lebendig macht, weil Gott das Leben ist. Es würde nichts leben und kein Mensch kann etwas lebendig machen. Ich verwende gern so ein ganz kleines Beispiel. Ich habe einmal zu einem jungen Mann, der gesagt hat, es gibt doch keinen Gott, gesagt, wenn du mir eine selbstgemachte Kartoffel auf den Tisch legst, dann glaube ich nicht mehr an Gott. Kein Mensch kann eine Kartoffel schaffen, die wächst, gedeiht, zur Frucht wird. Niemand kann etwas Lebendiges schaffen. Es kann mir auch niemand ein kleines Korn geben, das so aussieht wie ein Weizenkorn, das ich in die Erde legen kann, das dann wächst und sprießt und ein Halm daraus wird. Kein Mensch kann das machen. Wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, dann habe ich keine Antwort. Und dann sehe ich alles ganz kurz nur aus meinem egoistischen Blickwinkel. Und ich verliere den Halt und die Hoffnung in meinem Leben. Bei Hildegard ist die Schöpfung, die sichtbare Schöpfung, und dazu gehören auch wir Menschen mit Leib und Seele, eindeutig ein Zeichen dafür, dass es Gott gibt, weil seine Spur überall zu sehen ist. Und ein Satz, der mir immer sehr nachgeht, der heißt, der spätere Irrtum, und ich denke, dass wir so einen späteren Irrtum haben, der spätere Irrtum wird schlimmer sein als der frühere, weil sie Gott in der Schöpfung und in den Seelen gänzlich leugnen werden. Das ist diese Gottvergessenheit, gegen die die Tugend der Heiligkeit spricht.
Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Wir sprechen über die Gottvergessenheit und die Heiligkeit. Ich habe Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich in die Sendung einzubringen und davon Gebrauch macht Herr Schröttke. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Wöhler. Guten Morgen, Frau Stricker-Schmidt. Ich habe Ihnen jetzt sehr gut zugehört, weil ich fand, dass also dieses Gottvergessenheit und die Heiligkeit im Grunde genommen ganz, ganz krasse Beispiele sind und im Grunde genommen auch das Gegeneinanderstellen, was Sünde ist und was Gottes Nähe ist. Und da habe ich jetzt eine Frage zu. Insofern, inwieweit ist es die Trägheit, die der Gottvergessenheit nahesteht? Also ich hätte jetzt, das möchte ich gerne erklären, vermutet, dass es dann eher die Selbstsucht wäre. Mhm. Also insofern, weil, das geht in meine Kinderzeit zurück, man mich dort mal aufführen, ein Stück aus Goethes Faust, Auftritt des Schülers, und dann kommen ja die verschiedenen Neigungen, die ein Mensch gern ausführen möchte und oder Möglichkeiten, die er hat, Fähigkeiten, und dann kriegt er diesen Spruch mit, Eritis sicut Deus scientis bonum et malum, ihr werdet sein wie Gott. Ja. Und dann eben diese Verführung und dann auch der Spruch, hinterher folgt dieser Schlange, dir wird gewiss vor dieser Gottähnlichkeit bange. Ja. Also diese Selbstbezogenheit, etwas zu sein wie Gott, aber nicht aus Gott heraus.
Ja.
Das wollte ich jetzt wissen. Da wäre doch die Selbstsucht eher als die Trägheit.
Ja. Ich habe jetzt einfach nur Hildegard von Bingen zitiert und sie sieht das so, dass die unmittelbar davorhergehende Fehlhaltung die Trägheit ist. Wissen Sie, ich habe jetzt beim Studium dieser ganzen Tugendlasterpaare doch geglaubt, verstehen zu können, dass im Grund alle Laster aus der Gottvergessenheit kommen. Warum ist ausgerechnet die Trägheit davor steht? Ja, ich versuche auch, das zu verstehen. Wenn ich Gott vergesse und nur mich im Mittelpunkt stelle, vielleicht sogar an die Stelle Gottes setze, dann entspringen daraus alle Laster. Die Rücksichtslosigkeit, die ganzen Egoismen, der Hochmut, die Lüge, alles, alle 35 Laster haben im allertiefsten Grund die Gottlosigkeit, die Gottvergessenheit. Wenn ich nur mich selber sehe, ja, dann kommen alle anderen Laster. Interessant ist das schon mit der Trägheit. Ich denke, Sie können sich selber Ihre Gedanken zu machen. Ich habe es einfach auch nur versucht, von mir aus etwas zu verstehen. Und ich habe es eben so verstanden, wenn ich träge bin im Denken und nicht mehr weiterdenke und nur bei meinen Egoismen stehen bleibe, dann geht es automatisch in diese Gottvergessenheit herein.
Ah, ich habe die Lösung, glaube ich. Gerade weil ich das erzählt habe. Der Schüler selber war unentschlossen.
Ja.
Das ist eine Form der Trägheit. Das, unentschlossen, nicht in Klarheit für Gott einzustehen.
Richtig, richtig.
Dann danke ich Ihnen.
Ja.
Dann hat mir das weitergeholfen.
Gut.
Danke.
Bitte.
Und weiterhin segensreiches Wirken.
Also, ja, danke Ihnen. Auch alles Gute und Gottes Segen.
Danke schön, Herr Schröttke, für Ihren Anruf. Ja, Frau Stricker-Schmidt, die Gottvergessenheit, also ich finde die Stimme, die Gestalt, sie sagt, sie kann mit dem fremdartigen Leben, also mit dem Leben vielleicht mit Gott, vielleicht auch mit den Riten, die es in der Kirche, in die er hineingeboren gibt, gar nichts anfangen kann. Und das ist ja immer so, wenn wir jemanden nicht kennen und mit jemandem nichts anfangen können, das geht uns ja manchmal schon so mit dem Nachbarn.
Ja.
Dann wenden wir uns ab und haben auch das Gefühl, wenn der Nachbar vielleicht das Gleiche denkt und er geht an mir vorbei und grüßt mich nicht und senkt den Kopf und ich senke den Kopf, dann lernt man sich nie kennen. Und dann sagt ja die Stimme weiter, dann weiß ich nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts von ihm, denn auch niemanden hat mir ja auch den Nachbarn, also auch Gott sozusagen vorgestellt.
Ja.
Könnte da nicht auch ein Schlüssel liegen, jetzt gerade für dieses Laster der Gottvergessenheit, dass es Menschen geben muss, die uns an die Hand führen und uns quasi das Leben mit Gott, mit der Liebe auch zeigen?
Ja, bin ich natürlich voll Ihrer Meinung. Das Miteinander, das Aufeinander zugehen, das Weitergeben, Das ist lebensnotwendig für uns. Es gibt schon Menschen, die nur allein in sich diese Gotteserfahrung machen und diesen Weg gehen. Es steht hier auch irgendwo bei Hildegard, der Mensch soll in sein Herz, in das Innerste seines Herzens zurückkehren. Deswegen soll der Mensch Gott erahnen und ihn zum Innersten seines Herzens zurückführen. Aber auf diesem Weg brauchen wir in der Regel andere Menschen. Nur sagt dieses Laster natürlich genau dagegen. Es gibt sehr viele Leute, die mir die Ohren voll schreien von einem fremdartigen Leben. Ich glaube, da müssen wir auch Acht geben, wenn wir glauben, anderen einen Hinweis zu geben oder noch im schlimmsten Fall ihnen einen Vorwurf zu machen. Sie schreien mir die Ohren voll von einem fremdartigen Leben, von dem ich nichts weiß und das mir keiner gezeigt hat. Wenn jemand nicht will, dann sind wir vor der Türe. Ich denke, der einzige Weg geht wirklich über die Liebe, über das Dasein für den anderen, über das Vorleben und nicht über großartige Reden. Es geschieht nur dann, dass ein Wort eingeht, wenn der andere offen ist, aber nicht, wenn er so zu ist wie hier dieses Laster. Ich will nichts wissen, ich will nichts hören und ich, ja, ich kenne nur mich. Lass mich nur in Ruhe. Ja, das ist das Problem. Wir können niemanden zwingen, nur der offen ist, der will auch etwas hören.
Und der Mensch scheint ja dann aber tatsächlich auch in Not zu sein, derjenige, ja. dem das Laster der Gottvergessenheit ja. anheim ist.
Ja, ist doch in ziemlicher Not. Er ist verbockt. Und Hildegard sagt ja auch, die Hartherzigkeit geht da mit einher, mit dieser Gottvergessenheit. Das Herz wird hart. Ich tue mich nicht mehr auf. Ich merke auch keine Liebe mehr, die für Menschen entgegenkommt. Ich sehe auch nicht, dass mir einer vielleicht helfen kann. Nein, ich will nicht. Der Mensch wird innerlich hart. Und in diesem Panzer, da kann man eigentlich gar nicht mehr gut atmen. Da kann es einem nicht gut gehen.
Und diese Härte, kann ich mir vorstellen, haben auch Menschen in sich, die eigentlich vielleicht gläubige Menschen sind, die sagen, ja, ich glaube an Gott, aber wenn dann ein Schicksal vielleicht kommt und wir benennen das ja, wir Christen nennen das auch so genannte Prüfungen oder Herausforderungen des Lebens, dass wir vielleicht innerlich verhärten, anstatt zu sagen, oh Herr, jetzt willst du mich wohl näher zu dir ziehen, oder? Ja, und uns ihm anvertrauen, uns unser Leid ihm klagen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist etwas Urmenschliches, dass wir uns gegen das Leid wehren. Ich denke, nur Heilige können sagen, wie heißt es in dem Lied, ich bin vergnügt, Liebes oder Leides, ich bin vergnügt, dass beides aus seinen Händen quillt. Da gehört schon eine ganze Portion Heiligkeit und Gottergegebenheit her, um das so einfach sagen zu können. Dass wir sehen, es ist im Grunde zu unserem Besten, wenn wir sagen Prüfung. Wir sollen auf einen anderen, besseren Weg geführt werden. Vielleicht erkennen, dass diese Welt nicht das Letzte ist, dass wir auf dem Weg sind. Dieses zu erkennen in einem Leid ist, glaube ich, nicht unbedingt das ganz Normale, sondern das braucht einen Weg und es braucht eine Hilfe. Und dass man da mit Gott hadert, wenn uns Leid zugefügt wird, ich denke, das ist doch sehr normal. Nur darf man nicht dabei stehen bleiben, das ist das Problem. Zu erkennen, dass wir hier auf der Wanderschaft sind und zu einem Ziel gelangen sollen und dass der Weg dorthin eben oft steinig ist. Das kann man sehr gut sagen, wenn es einem im Moment gut geht. Das weiß ich ganz genau. Ich habe auch andere Zeiten gehabt, wo ich auch mit Gott gehadert habe. Und man sieht es erst im Nachhinein, wozu es notwendig war. Mhm. Aber es sind die Klippen in unserem Glauben, in unserem Gottvertrauen.
Ich darf eine weitere Hörerin begrüßen, die sich in unsere Sendung einbringen möchte, hier in die Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, Frau Stricker-Schmidt. Ich habe also ein Familienmitglied, das ist in dieser Gottvergessenheit und das ist also seit Jahren ein Kampf und ein Ringen darum und mit sehr viel Schmerzen verbunden, weil ich darf wohl die Gnade haben, dass ich sehr mit Gott verbunden sein darf und habe durch ihn alle Freuden, wirklich das Allerhöchste, was man sich im Leben nur vorstellen kann. Und so würde ich mir natürlich wünschen, dass ich das mit dem Familienmitglied teilen kann. Und wir haben alles Mögliche versucht. Es hat eigentlich nur geholfen jetzt, dass ich dieses Familienmitglied losgelassen habe und ganz in Gottes Hände gegeben habe. Es ist immer noch kein leichter Weg, aber seit ich dieses also ganz losgelassen habe und gesagt habe, ich lasse es, Vater, Jesus, mach du das, seitdem geht es der ganzen Familie besser und ich sehe langsam Schritte, ja, dass sich auch was verändert. Also das war ein ganz langer, sehr schmerzhafter Prozess, aber ich denke, dass das geholfen hat und ich denke auch, dass dieses Vertrauen dazu gehört, dass man sagt, ja, ich kann es jetzt ganz loslassen, Vater, Gott, mach du das jetzt. Und das schenkt mir jetzt den ganz großen Frieden und vielleicht hilft es auch jemand. Und ich möchte mich bei Ihnen beiden und auch bei der Frau Stricker-Schmidt ganz herzlich bedanken für alles, was Sie gesagt haben und auch für ganzes Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön für Ihren Anruf, für Ihr Zeugnis.
Ja, vergelt's Gott. Das ist natürlich der Weg schlechthin, wenn wir erkennen, zum einen, ich kann es nicht. Ich kann den anderen nicht ändern. Und je mehr ich ihm in den Ohren liege, und das ist genau das, was hier diese Gottvergessenheit sagt, die Menschen liegen mir in den Ohren, sie schreien mir die Ohren voll, die lassen mich nicht in Ruhe. Und je mehr wir glauben, auf den anderen eindringen zu müssen, ihn bekehren zu müssen, umso mehr macht er dicht. Und was sie gesagt haben, loslassen und übergeben und sagen, ich muss jetzt die Geduld haben. Und ganz wichtig, dieses Vertrauen, es gibt einen Gott, der es dann macht, wenn ich ihn bitte. Und wenn ich nicht mehr glaube, ich muss es tun, ich muss es machen. Ich glaube, dieses Vertrauen, das ist die wichtigste Sache, die wir da aufbringen, eben im Gegensatz zur Gottvergessenheit, dieses Vertrauen auf Gott, der die Liebe ist und der mich nicht hängen lässt. Und wenn es Jahre geht oder Jahrzehnte geht, es erleichtert, wie Sie so schön gesagt haben, es erleichtert sehr das Herz und es entkrampft die Beziehung.
Mhm. Nur wir Menschen, die vielleicht mit Gott leben, die also in Beziehung stehen mit Gott, wir wollen das ja immer gerne zeigen und möchten Menschen mitnehmen, weil wir ja eigentlich vielleicht auch unter einer Einsamkeit auch leiden. Und was mir jetzt noch gut gefallen hat, die Heiligkeit, also die Tugend, die sagt, ich aber die Heiligkeit, ich will einen Gürtel der Enthaltsamkeit tragen und in der heiteren Blüte der Glückseligkeit verweilen. Könnte man die Enthaltsamkeit auch so in diese Richtung deuten, dass ich sage, ich lebe mein Leben, so wie ich es für richtig halte, erhebe natürlich auch einmal die Stimme, aber ich donnere nicht los.
Ja, ich habe diesen Text nicht mehr vorgetragen. Ja, da steckt schon eine ganz tiefe Weisheit drin. Enthaltsamkeit, ja, dass ich auf Dinge verzichten muss, die eigentlich für mein Leben sehr, sehr notwendig wären, nämlich das gute Miteinander, die gute Beziehung, die Liebe zwischen mir und meinen nächsten Angehörigen, dass ich bereit bin, das auch zu lassen und Gott zu überlassen, obwohl ich da sehr drunter leide, in einer Form von Enthaltsamkeit. Ist das ein eigensüchtiger Wunsch, wenn ich diese Liebe erwidert bekommen will? Es fällt mir sehr schwer, das so zu sagen oder so zu sehen. Aber das steht hier in dem Text im Zusammenhang, diese eigensüchtigen Wünsche und die Enthaltsamkeit, dass ich sage, ich bräuchte es eigentlich zum Leben die Liebe dieses Menschen, das Miteinander. Aber es geht eben im Moment nicht. Und dann verlasse ich mich darauf, dass Gott das richtet. Ich weiß, er liebt mich, er liebt den anderen. Und da muss ich jetzt eben verzichten, vielleicht eine Weile, vielleicht eine längere Weile, auf diesen meinen innersten Wunsch, der im Grund ein guter Wunsch ist. Nichts Böses, sondern etwas Gutes. Und trotzdem muss ich da darauf verzichten. Ja, es ist gut, Frau Böhler, dass Sie da noch darauf hingewiesen haben, ja?
Ja, wir sprechen über dieses Tugend- und Lasterpaar nach Hildegard von Bingen, nämlich die Gottvergessenheit und die Heiligkeit hier bei Radio Horeb. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Frau Stricker-Schmidt, vielleicht nochmal, dass Sie zusammenfassen, die Gottvergessenheit gegenüber der Heiligkeit.
Die Gottvergessenheit will nicht anerkennen, dass es einen Gott gibt. Sie sagt, er kennt mich nicht und ich kenne ihn nicht. Ich will nach meinem eigenen Willen leben, also Egoismus in Reinkultur. Und Hildegard sagt, diese Haltung ist begleitet von der Trägheit und sie ist begleitet von der Hartnäckigkeit, von der Verhärtung. Und demgegenüber steht die Heiligkeit. Sie weiß, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, der uns alles Lebensnotwendige zur Verfügung stellt und der uns seine Weisungen gibt, die wir einhalten sollen, damit wir und die anderen Menschen und auch die anderen Geschöpfe leben können. Ein Gott, der, wie uns Jesus gesagt hat, die Liebe ist, dem wir uns anvertrauen können, wo ich nicht selber ständig nur meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle, sondern ich kann es ihm überlassen und ich bekomme, was ich brauche.
Und darauf dürfen wir vertrauen. Dankeschön, Frau Stricker-Schmidt. Alles Gute für Sie weiterhin.
Danke auch für Sie. Dankeschön.
Auf Wiederhören. Die nächste Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Frau Stricker-Schmidt, die wird am 10. April sein. Dann geht es um das Tugenden- und Lasterpaar, um die Sorge um Irdisches und die himmlische Sehnsucht. Hildegard Stricker-Schmidt, unser Gast, ist Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft und Buchautorin. Und Bücher sind von ihr im Handel erhältlich. Das neueste Buch, das sie geschrieben hat, ist Geerdete Spiritualität bei Hildegard von Bingen. Neue Zugänge zu ihrer Heilkunde. Es ist im Litt Verlag erschienen. Und dann gibt's noch ein Buch, Streit um Hildegard, Klammer auf, von Bingen. Wenn Sie sich erkundigen möchten nach diesen beiden Büchern, dann gehen Sie ins Internet unter www.horeb.org. Dort finden Sie Informationen zur Sendung oder Sie rufen den Hörerservice an. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7525. Die Kollegen vom Hörerservice stehen Ihnen zur Verfügung von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Beim Hörerservice erfahren Sie auch alles rund um Radio Horeb, um unser Programm. Vielleicht bekommen Sie ja unser Programmfaltblatt noch nicht zugeschickt. Das können Sie gerne beim Hörerservice anfordern. Vielleicht soll auch jemand zu Ihnen kommen, der Ihnen Radio Horeb einstellt. Auch das können Sie mit dem Hörerservice gerne besprechen. Ich sage nochmal, die Nummer meiner Kollegen vom Hörerservice, das ist die 0700 7525 7525. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Tag.